Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Ich bin Jule Reimer, guten Tag. Wir reden heute über Regen. Davon gab es in diesem Jahr bei uns sehr, sehr viel. Sachsen sowie Brandenburg kämpfen trotzdem mit Trockenheit, sagt der Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung. Und wir haben nachgefragt, wie solche auf den ersten Blick widersprüchliche Befunde zustande kommen. Wir reden außerdem über Regenwälder, komplizierte, hochverletzliche Ökosysteme, die sehr vorsichtig bewirtschaftet werden müssen. Ihre Existenz und die der dort lebenden Menschen ist bedroht und damit auch die besondere Fauna und Flora, eine Artenvielfalt, von der wir im Norden der Erde nur träumen könnten. Einmal geht es um das brasilianische Großprojekt Grand Pará Maranhão, einem Megahafen und einer Bahntrasse durch den Amazonas, bei dem auch die Deutsche Bahn eine Rolle spielt. Und wir stellen das bedrohte Okapi vor, das nur in den Regenwäldern der Demokratischen Republik Kongo überlebt. Und im Verbrauchertipp geht es ganz praktisch um Ohrstöpsel und anderen Gehörschutz, der nur mit Bedacht eingesetzt werden soll. Die Hochwasser im Saarland und in Süddeutschland sind noch frisch in Erinnerung und derzeit denken wohl wenige an eine neue Dürre in Deutschland. Doch schaut man sich den Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung genauer an, so wird deutlich, in Teilen von Sachsen und in Brandenburg ist es nach wie vor zu trocken. Wie aber werden die Daten erhoben, die in den Dürremonitor einfließen? Tom Funke hat nachgefragt.
Mitte Juni. Tiefrot sind die Schattierungen auf der Karte des Dürremonitors für eine Dürre im Gesamtboden bis 1,8 Meter für das östliche Sachsen ab dem Raum Dresden. Und das, obwohl es in der Region in den vergangenen Wochen durchaus geregnet hat. Stefan Schaaf, ein Dresdner Bürger, zeigt sich Anfang Juni auf dem Kurznachrichtendienst X, früher Twitter, verwundert.
Liebes UFZ, in eurem Monitor, Dürremonitor, heißt es, dass zurzeit eine extreme bis außergewöhnliche Dürre im Raum Dresden herrscht. Ich befinde mich gerade an den Elbwiesen in Dresden und wir hatten in den vergangenen 7 bis 10 Tagen etwa 40 bis 50 Millimeter Niederschlag. Und laut ihrer Aussage ist der Boden, der Oberboden zurzeit extrem ausgetrocknet. Das ist augenfällig nicht der Fall, weil ich glaube, dass ihre Arbeit wichtig ist. Würde mich wirklich interessieren, wie sie auf solche Modellrechnungen kommen.
Tatsächlich setzt der Dürremonitor vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, kurz UFZ, auf ein hydrologisch-mathematisches Modell. Es bildet Deutschland nach und liefert seit rund 15 Jahren für jeden Tag einen aktuellen Bodenfeuchtewert. Andreas Marx, Projektleiter für den Dürremonitor beim UFZ, erklärt, wie komplex das Modell ist.
Da muss quasi drin sein, wie die Landoberfläche aussieht. Also was ist da? Ist da eine Stadt oder eine Ackerfläche, ein Wald? Dann ist die Frage, welche Böden sind da, wie tief sind die Böden, welche Bodenarten, also wie kann das Wasser sich in den Boden bewegen und letztlich natürlich auch, wie ist eigentlich das Wetter.
Deshalb fließen in das Modell Wetterdaten vom Deutschen Wetterdienst zu Temperatur und Niederschlag von rund 2.500 Messstationen ein. Zusätzlich wird das Modell mit Daten von rund 40 Messstellen zur Bodenfeuchte ergänzt. Marx sagt hier, es wäre schön, wenn es ein paar mehr wären, allerdings seien Bodenfeuchtemessungen in der Durchführung sehr aufwendig. Man müsse dafür in den Boden graben und Messgeräte einbringen.
Dann haben Sie als nächstes das Problem, die Messgeräte altern. Die bleiben jetzt quasi nicht für Jahrzehnte im Boden, sondern die müssen in der Regel alle paar Jahre ausgetauscht werden. Das heißt, dann müssen sie wieder an den Boden ran. Und das macht es unglaublich schwierig einzuschätzen, ob jetzt quasi mit dem neuen Messgerät und dem alten, ob man da Trends ableiten kann.
Und am Ende seien die Messungen personalintensiv und deshalb teuer. Dennoch habe man es erreicht, über Deutschland ein Netz von bodenfeuchten Messstellen zu etablieren, vom Alpenvorland bis zur norddeutschen Tiefebene.
Und da ist eigentlich das Schöne, dass diese bodenfeuchten Messungen auch unter unterschiedlichen Landnutzungen sind. Das heißt, die sind teilweise im Wald, die sind unter Weiden, die sind auch unter bewirtschafteten Ackerflächen. Weil das natürlich wichtig ist, dass man auch Prozesse unter unterschiedlicher Landnutzung hier beobachten und dann auch im Modell überprüfen kann.
Erzählt Andreas Marx vom UFZ. Das Modell zur Bodenfeuchte berechnet den gesamten verfügbaren Wasserhaushalt für ganz Deutschland auf 50 Meter genau. Neben Daten zum Niederschlag fließen auch Informationen zu Wasserständen in Flüssen, deren Abflussmengen und Daten zur Verdunstung in die Berechnung ein. Angesprochen auf die Kritik aus Dresden und die aktuelle Situation im östlichen Sachsen, merkt Marx an.
Wenn man auf den Gesamtboden guckt, da haben wir doch Regionen in denen die Dürre aktuell wieder prominent ist, also gerade im Südosten Deutschlands. Da haben wir das Problem, dass im letzten Jahr es eben nicht so wahnsinnig viel mehr Niederschlag gegeben hat wie in den meisten anderen Teilen Deutschlands. Und was Menschen sich kaum vor Augen halten, ist, wie viel Wasser eigentlich in diesen Boden reingeht. Weil bis 2 Meter Tiefe, da passen 450, 500 Liter Wasser rein. Und wenn Sie sich überlegen, ein Jahresniederschlag, wenn der in trockeneren Regionen bei 500 bis 700 Millimeter Niederschlag liegt, dann brauchen Sie sehr lange, sehr viel überdurchschnittlichen Niederschlag, um eine Dürre wieder aufzulösen.
Tom Funke stellte Ihnen den Dürremonitor des Umweltzentrums der Helmholtz-Gesellschaft vor. Landunter hieß es bei uns in den letzten Wochen. Nass war es fast überall, viele Unwetter und mancherorts besonders heftige mit Überflutungen. Der Frühling 2024 ist schon jetzt bereits der zweitwärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnung vor über 150 Jahren. Wie hängen Extremwetter und Klimaerwärmung zusammen? Florian Zinner dröselt das auf.
Der Mai mit all seiner Wonne, das ist eigentlich ein Durchschnittsmonat. Mal nass, mal trocken, ohne größere Auffälligkeiten in den vergangenen Jahren. Aber natürlich ist er wärmer geworden. 1 Grad im Schnitt seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Und wärmer, das bedeutet auch feuchter, sagt Stefan Rösner, der beim Deutschen Wetterdienst für die Klimaüberwachung in Europa zuständig ist.
Und das bedeutet, dass die Luft damit auch 7% mehr Wasserdampf aufnehmen kann. Und entsprechend höher können die Niederschläge ausfallen.
So wie im Südwesten Deutschlands, wo Starkregen zu heftigen Überschwemmungen geführt hat. Eine Datenanalyse zeigt, der 17. Mai war der mit Abstand niederschlagsreichste Tag im Saarland überhaupt. Anders im Raum Berlin, wo Regen seit längerer Zeit Mangelware ist, was man der Region auch ansieht. Also klitschnass hier, ausgedörrt dort. Für Deutschland könnte das eine neue Normalität sein.
In der Wissenschaft wird viel diskutiert, dass der Jetstream abschwächt, weil dieser wird angetrieben durch den Temperaturgegensatz zwischen dem Äquatorbereich und den Polen.
Der Jetstream hoch über dem Nordatlantik bringt als Höhenwind eigentlich Schwung in unser Wetter. Die Arktis erwärmt sich aber schneller als die Tropen. Der Temperaturunterschied verringert sich und der Jetstream wird langsamer. Das Wetter steht quasi auf der Stelle. Eben auf der Stelle, die den ganzen Regen oder die ganze Hitze auf einmal abbekommt.
Ja, wenn man das weiterdenkt, wenn Regen sowie auch Hitzeereignisse länger über eine Region verharren, dann wird auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass diese Ereignisse immer extremer werden durch diese Rückkopplungsmechanismen.
Das sagt Kai Kornhuber, der in New York und Wien an Wetterextremen und Klimafolgen forscht. Rückkopplung bedeutet am Beispiel Hitze, dass die Bodentrockenheit die Wärme noch verstärkt.
Das liegt daran, dass die Verdunstung von Feuchtigkeit im Boden zu einer Abkühlung führt. Und wenn dieser Mechanismus nicht mehr gewährleistet ist, dann führt es dazu, dass heiße Gebiete eben noch heißer werden.
Kai Kornhuber weist darauf hin, dass die starke Zunahme von Hitzewellen in Europa von Klimamodellen derzeit aber noch gar nicht so gut erfasst wird.
Ja, das ist erstmal kein gutes Zeichen, weil es auch darauf hinweist, dass wir uns immer mehr in Regionen bewegen, die wir schwerer abschätzen können.
Das wiederum könnte ein Problem für das Festlegen von Emissionsgrenzen und Anpassungsmaßnahmen sein. Zur Anpassung an die neuen Klimaverhältnisse zählt im Übrigen auch ein besseres Kommunikationsverhalten im Krisenfall, sagt Stefan Rösner vom Deutschen Wetterdienst. Bestes Beispiel sei die Flut im Ahrtal vor 3 Jahren.
Wir arbeiten an einem Naturgefahrenportal, das dann alle möglichen Naturgefahren zusammen darstellen wird.
Das Portal soll im Herbst an den Start gehen und zum Beispiel über Regenmengen und Pegelstände Aufschluss geben, aber auch zeigen, wo etwa Wasser schlecht abfließen kann. Damit künftig für die Bevölkerung, aber auch Entscheidungsträgerinnen und Träger besser absehbar ist, wo sich der Mai nicht gerade von seiner wonnigen Seite zeigen wird.
Florian Zinner über den Zusammenhang zwischen Extremwetter und Klimaerwärmung. Ins Ausland. Im brasilianischen Amazonasgebiet soll ein Exporthafen samt Eisenbahnstrecke gebaut werden. Die Deutsche Bahn hat Interesse bekundet. Nicht alle sind begeistert von dem Projekt. Aus Berlin berichtet Niklas Franzen.
Anfang Juni steht Michael Carvalho vor einer Glastür in Berlin-Mitte. Darauf ist das Logo der Deutschen Bahn zu sehen. Eine Pförtnerin öffnet. Carvalho überreicht ihr einen Umschlag mit einem Beschwerdebrief.
Wir haben unseren Teil gemacht. Jetzt ist die Bahn gefordert.
Carvalho arbeitet für die brasilianische Menschenrechtsorganisation Justiça nos Trilhos, was übersetzt Gerechtigkeit auf Schienen bedeutet. Er ist nach Berlin gereist, um über ein geplantes Großprojekt aufzuklären. Im östlichen Amazonasgebiet soll ein Exporthafen samt Eisenbahnverbindung entstehen. Das Projekt Grau para Maranhão, benannt nach dem gleichnamigen Unternehmen. Die Deutsche Bahn hat Interesse bekundet, die Trasse mitzuentwickeln. Vor dem Bahntower am Potsdamer Platz erklärt Carvalho, warum er das Projekt für gefährlich hält.
Dieses neue Projekt bedroht die gesetzlich anerkannten Gebiete der indigenen Völker, der Flussbewohner, der Quilombolas und anderer traditioneller Gemeinschaften.
Ein Promo-Video des Unternehmens Grau para Maranhão, kurz GPM. Dahinter stehen drei portugiesische Geschäftsleute. Sie genießen die Unterstützung der brasilianischen Regierung und des multinationalen Bergbaukonzerns Vale. GPM plant den Bau eines Megahafens auf der Insel Cajual und eine 520 Kilometer lange Güterbahntrasse, die vom Atlantik aus quer durch die Amazonasregion bis zum Bergbaugebiet Serra de Carajás führt. Eisenerze, Kupfer, Mais und Soja sollen so schneller und klimafreundlicher ins Ausland transportiert werden, erklärt der Schrifttext des Videos. Die Insel Cajual liegt in Nachbarschaft zum brasilianischen Weltraumbahnhof und der historischen Stadt Alcântara, einst ein Machtzentrum der portugiesischen Kolonialzeit. Im Jahr 2017 unterzeichnete die Bewohnervereinigung von Cajual einen Vertrag. Er erlaubt GPM die Nutzung von Teilen des Gebiets für den Bau und Betrieb des Tiefwasserhafens. Die Vereinigung vertritt dort die Quilombolas, Nachfahren von unter den Portugiesen versklavten Menschen, die entfliehen und sich verstecken konnten. Ihre kleinen Gemeinden genießen heute in Brasilien besonderen Schutz und verwalten sich selbst. Die Menschen auf Cajual betreiben Fischfang und ernten im angrenzenden Tropenwald Nüsse und Früchte. Es ist ein bescheidenes Leben mit bislang nachhaltiger Nutzung der Natur.
Ilha do Cajual, localizado na Baía de São Marcos, no município de Alcântara, vive dilema constante: a falta de políticas públicas voltadas para a região. Comunidade esquecida pelo poder público.
Und bislang weitestgehend vergessen von der Politik, beklagt ein Video der Bewohnerorganisation den Mangel an Gesundheitsversorgung und anderer Infrastruktur. Das Unternehmen GPM hingegen verspricht den AnwohnerInnen Arbeitsplätze, eine Umsiedlung sowie eine Gewinnbeteiligung. Wie genau der Vertrag zustande gekommen ist, weiß der Aktivist Carvalho nicht. Er vertritt andere kleine Gemeinden entlang der voraussichtlichen Bahnstrecke. Sie seien nicht ausreichend oder gar nicht über die Veränderungen aufgeklärt worden. Diese waren bei ähnlichen Infrastrukturprojekten massiv, sagt Flavia da Silva Nascimento, die zusammen mit Carvalho nach Deutschland gereist ist, um von ihren Erfahrungen zu berichten.
Piquer de Baixo ist eine Gemeinde, die seit mehr als 30 Jahren vom Bergbau betroffen ist. Eine Eisenbahnlinie führt bei uns vorbei. Es gibt auch Stahlwerke in der Gegend.
Gerade die gesundheitlichen Auswirkungen machten den BewohnerInnen zu schaffen.
Meine Schwester hat eine Krankheit namens Lupus. Wir glauben, dass dies eine Folge der Umweltverschmutzung ist. Denn die Krankheit wurde nicht nur bei ihr entdeckt, sondern bei vier weiteren Frauen in der Nachbarschaft.
Nascimento sieht im GPM-Projekt einige Parallelen zu dem, was in ihrer Heimat geschah.
Sie haben uns vorher auch nicht konsultiert. Sie haben uns Arbeitsplätze versprochen. Aber was sind das für Jobs? Die schlechteste Arbeit, die oft sogar das Leben kostet.
Heute kämpft Nascimento dafür, dass andere Gemeinden nicht das Gleiche durchleben müssen wie sie.
Então, as empresas acham com muita facilidade
Für die Unternehmen ist es sehr einfach, die Menschen zu kaufen, denn sie wissen, woran es in dem Gebiet mangelt. Sie bedienen sich einer sehr akademischen Sprache und die Menschen verstehen die Konditionen gar nicht.
Konstantin Bittner analysiert als freier Berater die Folgen von Bergbauprojekten in Lateinamerika. Er begleitete Micael Carvalho und Flavia da Silva Nascimento bei ihrer Deutschlandreise und hat eine klare Meinung zum Grau para Maranhão-Projekt.
Aus unserer Sicht sind die Risiken so massiv, dass man dieses Projekt eigentlich nicht durchführen kann.
Nach dem Beschwerdebrief aus Brasilien befragt, erklärt eine Sprecherin der Bahn schriftlich, aktuell sei die DB Engineering and Consulting in keiner Weise in dem Projekt vertraglich involviert. Zitat:
Es besteht lediglich ein unverbindliches Memorandum of Understanding zu Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Darin bekundet die DB Engineering and Consulting ein grundsätzliches Interesse, für das Infrastrukturprojekt fachliche Leistungen zu erbringen.
In einer Pressemitteilung schreibt die Bahn hingegen, die zu ihr gehörige DB Eco Group entwickle das Projekt mit. Deren Tochterunternehmen DB Engineering and Consulting sei als Shadow Operator vorgesehen. So ein Schattenbetreiber definiert, plant und setzt Projekte um, für die noch kein tatsächlicher Bahnbetreiber ernannt wurde. In brasilianischen Medien heißt es an einer Stelle, die DB habe ihre Unterstützung zugesagt. Und an anderer Stelle erklärte GPM-Geschäftsführer Paulo Salvador sogar, die Deutsche Bahn werde den Bahnbetrieb leiten. Die Bahnsprecherin präsentiert das Projekt Grau para Maranhão als nachhaltig und umweltverträglich. Zitat:
Zu den Voraussetzungen für eine mögliche Beteiligung der DB Engineering and Consulting gehört, dass etwa Umweltauflagen von einer von GPM unabhängigen Instanz bestätigt werden.
Bergbaufolgenexperte Konstantin Bittner reicht das nicht. Er fordert eine umfangreiche Risikoanalyse vor konkreten Entscheidungen. Auch müsse die Bundesregierung als Eigentümer aktiv werden.
Wenn die Bundesregierung ein Augenmerk darauf legt, keine Menschenrechte zu verletzen, keine Natur zu zerstören, im Sinne von Umweltstandards einzuhalten, dann muss auch hier ein Staatskonzern genau daran gemessen werden.
Ein Projekt mit Risiken, Grau para Maranhão, Niklas Franzen stellte es Ihnen vor. Die Krux mit den Regenwäldern ist, wird an einer Stelle abgeholzt, trocknet nicht nur dieses Gebiet aus, sondern die Trockenheit frisst sich exponentiell in den Rest des empfindlichen Ökosystems hinein. Die Schäden sind also um ein Vielfaches größer. Ein Drama für Pflanzen und Tiere, die keine Allerweltsarten wie zum Beispiel Stechmücken sind und genau dieses eine Ökosystem zum Überleben brauchen. So geht es auch dem Okapi. Unsere Afrika-Korrespondentin Karen Bench stellt es Ihnen vor.
Es ist ein seltenes, scheues Tier und ein seltsames dazu. Das Okapi sieht aus wie zwei Tiere in einem. Ein bisschen wie ein Zebra und ein bisschen wie eine Giraffe. Beine und Hinterteil sind schwarz-weiß gestreift wie bei einem Zebra. Der längliche Körper, der an eine Giraffe erinnert, hat ein dunkelbraunes Fell. Der Kopf ist schmal, die Ohren sind groß. Die meisten Leute haben noch nie etwas von einem Okapi gehört, sagt Noel Kümpel von der Naturschutzorganisation International Union for Conservation of Nature, kurz IUCN. Manchmal werden sie Waldgiraffe genannt. Sie sind die einzigen lebenden Verwandten der Giraffe. Aber während Giraffen in Savannen und Wüstengebieten leben, sind die Okapis in tropischen Regenwäldern zu finden. In manchen Zoos in Deutschland gibt es Okapis. In Freiheit leben sie allerdings nur im Nordosten der Demokratischen Republik Kongo. Und auch dort sind Okapis nur selten zu sehen, denn sie leben sehr versteckt im Regenwald, vor allem im dichten Unterholz an Ufern von Bächen und Flüssen. Okapis fressen am liebsten Blätter, Knospen und Triebe. Ein Tier kann 200 bis 300 Kilogramm schwer werden. Die Weibchen werden etwas größer als die Männchen, was ungewöhnlich ist. An den Zungen der Okapis erkennt man ihre Verwandtschaft mit den Giraffen. Sie sind lang, schmal, blau-violett und sehr beweglich. Die dunkle Farbe sorgt dafür, dass die Tiere keinen Sonnenbrand auf der Zunge kriegen, wenn sie die Blätter hoch oben aus den Bäumen zupfen. Auch kurios, das Okapi ist eines der wenigen Säugetiere, das sich mit der Zunge Augen und Ohren lecken kann. Okapis haben eine Geheimsprache. Sie geben sehr tiefe Töne von sich, die Menschen und auch viele Raubtiere nicht hören können. Die Okapis können diese Schallwellen jedoch selbst im dichten Regenwald über große Entfernungen wahrnehmen. Die Okapis sind in Gefahr. Die unabhängige Weltnaturschutzorganisation IUCN hat die Tiere auf die rote Liste gesetzt, als stark gefährdet, sagt Okapi-Expertin Noelle Kümpel. Nach unseren Schätzungen ist die Zahl der Okapis sehr stark dezimiert. Wir gehen davon aus, dass es mittlerweile weniger als 20.000 Tiere gibt, die noch in freier Wildbahn leben. Ihre natürlichen Feinde sind Raubtiere, vor allem aber die Menschen. Denn Okapis werden von Wilderern getötet, um ihr Fleisch und Fell zu verkaufen. Der Bergbau in der Demokratischen Republik Kongo, um Gold und Koltan abzubauen, aber auch der Bürgerkrieg, in dem bewaffnete Gruppen seit Jahren um Bodenschätze kämpfen, all das bedroht das Leben der Okapis. Dazu kommt die illegale Abholzung von Wäldern und der Bau neuer Wohngebiete, was den Lebensraum der Okapis stark einschränkt. Um die Okapis zu retten, braucht es mehr unberührte Regenwälder in der Demokratischen Republik Kongo, in denen diese seltenen Tiere in Frieden leben können.
Karin Bensch berichtete.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Viele Menschen haben fast ständig etwas auf den Ohren. Tagsüber hören sie Musik über Kopfhörer, nachts stopfen sie sich einen Gehörschutz in die Ohren, um sich vor dem Schnarchen des Partners oder anderen Geräuschen abzuschirmen. Aber ist das überhaupt gesund und was ist noch zu beachten? Josefine Janert hat für den Verbrauchertipp nachgefragt.
Das Unternehmen Oropax wirbt damit, dass es mit seinen Gehörschutzprodukten der Erfinder der Ruhe sei. Geschäftsführer Wolfgang Flohr.
Es gibt keine Vorgaben für die höchst zulässige Tragedauer von Oropax. Wir empfehlen jedoch, nach ca. 8 Stunden ununterbrochener Nutzung von Ohrstöpseln eine Pause einzulegen, damit die Haut regenerieren kann und der Gehörgang belüftet wird.
Kundinnen und Kunden könnten jeweils ein Produkt wählen, das für eine bestimmte Situation passt, sagt Wolfgang Flohr.
Für eine längere Tragedauer, also zum Beispiel während der Nacht, empfehlen wir sogenannte Vorohrstöpsel. Das sind solche Stöpsel, die vor dem Gehörgang platziert werden. Diese bestehen aus hochwertigem Silikon oder Wachs. Solche Stöpsel üben keinen Ohrdruck aus und sind über einen längeren Zeitraum bequem zu tragen. Für eher kürzere Lärmintervalle von hoher Lautstärke sind die In-Ohrstöpsel besonders empfehlenswert. Das sind Stöpsel, die in den Gehörgang eingeführt werden und aus speziellem Schaumstoff gefertigt werden.
Bernhard Junge-Hülsing ist als Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde in Starnberg tätig. Er rät hinsichtlich von Ohrstöpseln und Kopfhörern zu Vorsicht. Bei Menschen mit Tinnitus oder Ohrentzündungen könnten sie die Beschwerden noch verstärken. Sie sollten lieber davon absehen. Gesunde Menschen sollten Ohrstöpsel nur kurzzeitig bei starkem Lärm benutzen und auf keinen Fall regelmäßig. Sonst setze ein Gewöhnungseffekt ein.
Gehörschutzstöpsel blenden den Umgebungslärm aus und das erhöht sogar das Stresslevel, weil das Ohr ein wichtiges Warnorgan ist, was man nicht ausstellen kann. Sie kennen das, wenn Sie zu Hause sind und Sie haben die üblichen Geräusche, den Nachbarn, den Sie kennen, die Kinder, das Uhrticken, dann sind Sie nicht gestresst. Aber wenn Sie irgendwo anders sind und es klappert irgendwas oder bricht oder knackt irgendwas, dann sind Sie schnell wach. Und diese Warnfunktion schalten Sie ja mit Gehörschutzstöpseln aus und das erhöht generell Ihren Stresslevel. Der normale Umgebungslärm sollte auch ausgehalten werden.
Den schnarchenden Partner solle man zum Arzt schicken, statt selbst jede Nacht Ohrstöpsel zu tragen, sagt Bernhard Junge-Hülsing. Wenn denn überhaupt Ohrstöpsel nötig sind, empfiehlt er Produkte aus Silikon oder Watte-Baumwollpads, die man kneten kann. Diese könne man ruhig mehrfach benutzen. Kunststoffprodukte lassen sich mit Leitungswasser reinigen. Wenn sie sich allerdings verfärbt haben, brüchig oder eklig werden, solle man sie wegwerfen. Gar nicht in die Ohren gehören selbstgeknetetes Wachs oder Knetgummi. Und was ist mit den Kopfhörern, die viele Leute so gerne tragen?
Überlautes Hören ist schädlich, dauerndes Hören ohne Lärmpausen ist schädlich und ganz besonders Impulslärm, also Hammerschläge, auch Ballerspiele, auch sehr laute Bässe oder sowas. Also man muss wirklich auf die eigenen Warnzeichen achten. Eigene Warnzeichen sind zum Beispiel, wenn man nach dem Musikhören länger das Gefühl hat, es ist taub alles und dumpf und man hört nicht mehr so gut. Ohrpfeifen ist ein Warnzeichen. Also wenn man jedes Mal, wenn man die Kopfhörer oder die In-Ears rausnimmt und dann ein Pfeifen hat, dann war es definitiv zu laut.
Der Verbrauchertipp von Josephine Janert. Nach Australien und Thailand schlägt jetzt auch Malaysia wegen einer massiven Korallenbleiche Alarm. Ausgelöst werden diese Bleichen durch zu warme Meere und das wiederum liegt an der Klimaerwärmung. Hier geht's um 12.10 Uhr weiter mit der Bürgergelddiskussion. Tschüss sagt an dieser Stelle Jule Reimer.